Ich habe gerade Rasen gemäht, bis ich das Dings gespalten habe.
Hast du das überfahren, das Kabel?
Ja, ich hab's gespalten.
Ja, also da habe ich einen Motor mehr gehabt.
Ja, hatte ich auch mal.
Und ich hatte einen Rasenroboter gehabt für meinen kleinen Reihenhausrasen.
Ja.
Den habe ich, weil ich so wütend war, ich habe den programmiert, bin, als das Haus neu war vor 10 Jahren, auf allen Vieren über den Rasen auf diesen blöden Draht verlegt. Und das Haus war aber neu. Das heißt, da kommt dann eine Sandkiste, kam dazu für Valentina. Da musste der Draht wieder umgelegt werden. Dann kam ein Bäumchen, dann musste der Draht wieder umgelegt werden. Also ich war so ein Vierteljahr nur auf allen Vieren auf dem Rasen unterwegs und habe diesen blöden Draht immer wieder umgelegt. Und dieser Rasenmäher hat nie, ich bin immer nach Hause gekommen, wenn ich mal weg war, und habe gesagt, das ist doch toll, jetzt kommen wir nach Hause und der Rasen ist gemäht. Und das war nie so, der ist immer irgendwo in Rabatten gefahren. Dann habe ich den, nach dem 5. Mal bin ich aus dem Auto gestiegen, habe zu Vanessa, meiner Frau, gesagt, so, ich muss zu dem Rasenmäher, und habe den genommen und habe den hochgenommen und habe den auf dem Rasen kaputt geworfen oder zumindest versucht, den kaputt zu werfen. Und dann hat meine Frau gesagt, musst du auf Bordstein machen, sonst geht der nicht kaputt.
Ja, das Schlimmste ist, du hättest das filmen müssen, denn mit dieser Form von Aggression kommst du heute, wirst du berühmt und kommst ins Fernsehen und wirst am Ende einer bei den Alles-Testern oder so. Ich habe ja einen feinen Rasen, ich habe auch einen Rasenroboter, ich bin auch rumgekrochen um das ganze Grundstück mit diesem Schraubenzieher, um eine Kerbe zu graben und dann immer dieses Ding da rein mit den schwarzen Nupsis und so, habe ich alles gemacht. Und dieses Jahr ich habe irgendwann dann gelesen, dass man seinem Rasen auch mal die Ruhe gönnen soll und nur ab und zu mähen, weil das nämlich viel insektenfreundlicher wäre. Und wie wir ja von früher wissen, wenn wir, sag mal, von Hamburg nach Winsen-Lue gefahren sind, 40 Kilometer, dann war die Scheibe ja voll Fliegen, Mücken, Ungeziefer. Heute, kein Witz, fahre ich von Hamburg bis nach Frankreich, also Hamburg durch Belgien, also Deutschland durch, dann Belgien durch und komme nach Frankreich. Die Windschutzscheibe ist sauber. Dann fahre ich in Frankreich bis kurz vor Paris, dann muss ich an der Tankstelle die Scheibe sauber machen. Dann fahre ich von Paris nach Südfrankreich runter, an die Atlantikküste, und dann muss ich mindestens zweimal die Scheibe sauber machen, weil da so viele Insekten sind. Und da habe ich gedacht, irgendwie ist das mit den Insekten bei uns nicht in Ordnung. Also lasse ich den Rasen so, wie er ist. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich jetzt, das habe ich nicht gedacht, dass es so schlimm ist, dass ich eigentlich alle 2 Wochen Rasen mähen muss. Und das finde ich richtig scheiße wieder. Unser Roboter steht im Keller im Moment.
Also meiner ist nur daneben gelaufen, aber meine Mutter sagt das auch. Die wohnt in einem Bauernhof und sagt, sie hat wenig Vögel und keine Insekten. Und ich habe die Vermutung, dass sogar die Insekten schon ihre Koffer gepackt haben.
Ja.
Und dieses Land verlassen haben. Bevor die in ein paar Jahren mit Masken fliegen müssen, sind die weg.
Naja, und es ist tatsächlich so, dass gerade, also wenn du zum Beispiel siehst, selbst wenn du sie filigran produzierst, ne, aber eine Mückenmaske, also erstens mal siehst du die Mücke dann, zweitens mal ist die ja dann kopflastig und muss im Schulterbereich viel mehr aushalten. Die muss ja viel doller schlagen. Das ist furchtbar. Das möchten die nicht erleben.
Guten Tag, lieber Boris. Schön, dass du da bist.
Guten Tag, lieber Kai. Wie geht es dir? Geht es dir gut?
Mir geht es ausgesprochen gut. Ich befinde mich in Aldiana. Ich habe noch übrigens aus Versehen Al-Qaida gesagt. Wir haben sehr gelacht.
Ja.
Im Aldiana Club. Im Aldiana Club in Malaga. Also in der Nähe von Malaga. Wir sind gestern mit dem Taxi nach Gibraltar gefahren. Ich kann von meinem Balkon aus den Affenfelsen sehen von Gibraltar. Und das Interessante war, wenn du von hier, vom Aldiana Club, der übrigens wunderbar ist, wenn du von hier nach Gibraltar fährst, lässt dich mit dem Taxi am Flughafen absetzen. Da ist ein englischer Flughafen, auf dem, glaube ich, kaum Privatmaschinen landen. Und dann gehst du über die Grenze und dann kommt eine Schranke und du läufst über das Rollfeld. Du läufst über das Rollfeld drüber, und wir hatten das Glück, auf dem Rückweg war die Schranke zu. Da kam halt ein riesen Düsenjet, ein riesen Düsenflugzeug, so ein Bundeswehrmaschine oder so eine Militärmaschine, weißt du, wo die Flügel so oben drüber sind. Ein Riesending kam da und das Pferd benutzt dann die Rollbahn. Und als es dann vorbeigefahren war, also gelandet war, ging die Schranke wieder auf und wir durften dann wieder weiterlaufen. Also das ist etwas, wo wir, natürlich denkst du gleich, also in Deutschland wäre sowas ja nicht möglich.
Nee. Also zumindest im Moment nicht mehr, aber das kann man ja machen. Also man könnte ja zum Beispiel, sage ich jetzt mal, wenn ich Herrn Lauterbachs neues Programm für den Herbst lese, was ich natürlich nicht lese, aber ich habe es wieder, es ist wieder nicht an mir vorbeigegangen, blöderweise. Aber ich, was ich da gelesen habe, ist es so, dass es sein kann, dass Schranken eingeführt werden, dass auf der einen Seite nur vierfach Geimpfte Maskierte sind und auf der anderen Seite der Rest der Deutschen.
Ja.
Das will er gerne haben. Er möchte, das habe ich verstanden, dass er das gerne möchte. Er möchte gerne die vierte Impfung, trotz all dem, was man inzwischen weiß, was da ist. Er möchte das so. Und ich möchte gerne bitte auf der Seite sein, wo 85% der Deutschen sind, mindestens. Nämlich da, wo es keine vier Spritzen gibt und wo auch keine Masken mehr getragen werden. Weil ich denke, das hat inzwischen auch jeder auf der Welt, ja, sogar in Österreich ist ja alles abgeschafft worden. Insofern.
Also ich finde es total interessant. Gut, dass wir mit dem Thema können wir ja gerne anfangen. Ich habe nämlich, also ich habe, es hat mir gestern wirklich den Tag versaut. Und ich stelle fest, dass mir Nachrichten, denkt man dann immer, nee, das kann mir den Tag nicht versauen. Das kommt so dicht an. Wird schon alles werden.
Ja, genau.
Aber das ist aufgebraucht. Dieses Potenzial ist aufgebraucht. Und ja, ich war wirklich, wirklich sauer, wo ich dann dachte, jetzt reicht es auch. Ich gucke dann bei Twitter rein. Ich habe einen Twitter-Eintrag rausgesucht. Ich hasse alles an diesem Entwurf. Der infantile Vergleich mit Winterreifen, die evidenzlosen Inhalte, ihre narzisstische Borniertheit, einfach alles, Herr Lauterbach. Vielleicht ist es aber nur ein weiterer großer Wurf im Fishing for Hate Game, denn Aggressionen sind ja hier Pflicht.
Ja. Ganz ehrlich, das war ein Vortrag, den man nicht toppen kann. Und ich weiß nicht, ob du nicht diese Gedanken kurz nochmal aufschreiben solltest, um sie dann hintendran an unseren Podcast zu hängen. Das war auf dem Punkt.
Ja, was ich, es ist tatsächlich wirklich, ich wundere mich aber, wenn ich bei Twitter gucke, nicht, es ist tatsächlich wirklich, sondern ich wundere mich bei Twitter, wenn ich gucke, als wenn da irgendjemand rumgedreht hat, Verschwörungstheorie, wie viele Leute dem aber jetzt zustimmen, dem Lauterbach? Wie viele Leute sagen, und das ist, wir haben eine Pandemie. Gestern habe ich zum Beispiel gelesen, da bin ich tatsächlich nicht so im Thema drin. Irgendjemand hat natürlich geschrieben, dieses Argument, alle Länder um uns herum machen das ja nicht. Warum machen wir es denn wieder als Einzige? Und da wurde dann gesagt, von wem auch immer, weil die Ausgangssituation in Deutschland eine ganz andere ist als in allen anderen Ländern. Und das hätte ich gerne erklärt. Kannst du mir das erklären?
Selbstverständlich kann ich dir das erklären. Sie berufen sich dabei auf Zahlen. Sie probieren, uns klarzumachen, dass wir uns leider nicht fleißig genug geimpft haben und dass wir deswegen, weil wir uns nicht fleißig genug geimpft haben, leider haben wir uns nicht frei geimpft und leider müssen wir das jetzt eben teuer bezahlen. Und das haben sie ja, und da bin ich wirklich, ich muss noch mal Werbung machen für die Seite. Ich habe mitgemacht, wir haben mitgemacht. Das ist eine der feinsten Aktionen, wir haben schon mal drüber gesprochen. Und da sieht man, was diese verantwortungslosen Verantwortlichen gesagt haben, wie sie Leute ausgegrenzt haben und was sie jetzt probieren. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt guckt, wie viele Menschen haben eigentlich überhaupt diese Regierung gewählt? Wenn man einfach nur die Zahlen nimmt, wie viele Deutsche haben überhaupt gewählt und wie viele davon haben das gewählt? Und das, was die gewählt haben, also die gewählt haben, setzt du dann in Relation zu der gesamten Bevölkerung. Und ja, ich nehme die Babys einfach mit. So, weil die wollen ja auch am liebsten, dass die Zweijährigen wählen. Wir nehmen mal alle mit. Dann ist das eine komplette Minderheitenregierung. Das ist ein Haufen von wahnsinnigen Vollpfosten, die keine Kontrolle mehr haben über das, was sie tun und sagen. Das siehst du auch an Frau Baerbock, die durch die Gegend jeden beleidigt, macht, tut, die glaubt, dass sie, weil sie auf ihrer eigenen moralisch richtigen Seite steht, dass sie deswegen jeden anderen blamen kann. Sie legt sich mit allen an, sie hat überhaupt keine Kontrolle. Und dann wird in Deutschland gefragt, wer sind die beliebtesten Politiker? Und dann kommt da Habeck, Baerbock raus. Das ist, ganz ehrlich, es ist ja die Frage, wann du, wo du, wen du fragst. Ich kenne ein großes Umfrageinstitut. Ich kenne jemanden, der da arbeitet. Und ich weiß genau, wie die bezahlt werden und für was die bezahlt werden. Und glaubt man, beziehungsweise andersrum, glaub's nicht. Und wenn da irgendwelche Leute sagen, ja, die meisten Deutschen wollen das, die meisten Deutschen, also es ist totaler Bullshit. Die meisten Deutschen wollen, dass diese Regierung verschwindet und zwar schnell. Und ich bin auch dafür, schnellstmöglich dafür zu sorgen, dass diese Bundesregierung friedlich aus den Ämtern getreten wird und zwar zügig, weil sie reiten uns sehenden Auges in die Katastrophe. Sie haben gar kein politisches Feingefühl. Sie sind absolut keine Politiker, keine Verhandler. Sie kennen sich mit Kompromissen überhaupt nicht aus. Es ist ich könnte stundenlang mich darüber aufregen. Und mir geht's wie dir. Ich ignoriere das. Ich gucke mir das nicht mehr an, weil ich mich so aufrege. Und dann muss ich anfangen, Drogen zu nehmen dagegen oder weiß nicht, was ich machen muss, um das dann zu vergessen. Also mache ich es lieber nicht. Aber da wir ja gestern aus dem Urlaub zurückgefahren sind, bin ich dann in französische und deutsche und holländische Nachrichten reingeraten, die ich alle drei gut verstehe, immer wieder im Radio. Und es ist wirklich eine Katastrophe. Aber, und das ist, glaube ich, das, was mir am meisten Hoffnung macht. Was im Moment gerade passiert ist, ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest in der Schule, kennst du denjenigen in der Klasse, der Gas gibt, immer mehr Gas gibt, immer mehr Gas gibt und denkt, er könnte alles machen und irgendwann knallt das so gewaltig und dann fliegt er von der Schule. Oder er, keine Ahnung, verletzt sich ganz schlimm, weil er irgendwas macht oder so. Und genau das passiert hier auch. Für mich ist eine der wichtigsten Regeln im Leben, ist, man muss wissen, wann Schluss ist. Das ist wirklich für mich, also neben dem, dass man sich anständig benimmt und dass Karma für mich schon ein wichtiges Thema ist und dass ich probiere, wie meine Frau auch hier, die Schnecke zu retten, die bei großer Trockenheit allein auf dem staubigen Weg ist, dann nehme ich sie halt und werfe sie in die Wiese und so. Also ich probiere, ein guter Mensch zu sein. Ich schwöre dir, das Wichtigste daneben ist, zu wissen, wann Schluss ist. Und sie wissen nicht, wann Schluss ist. Im Gegenteil, sie machen immer weiter. Und Annalena hat schon immer, die hat den, genau wie Habeck auch, die haben kein Verhältnis zum Geld, die haben kein Verhältnis zu normalen Menschen, die haben zu gar nichts ein Verhältnis, außer zu ihrem eigenen wahnwitzigen Ego und Manie und dieses Pillepalle-Leben und ja, ich kann jetzt mal hier mit bestimmen und das, vergiss es, was du eben gerade gesagt hast, hat es so auf den Punkt getroffen, ist normalerweise regierungserklärungsfähig.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Heute deine blonden Haare. Ich sehe, dass du die, das kann natürlich der Zuschauer, der zuhört, nicht sehen, aber du bist von dem weißen Grau in ein lustiges Aldiana-Blond gegangen.
Ja, das hat die Sonne hier gemacht. Die Sonne hat es mir so hell gefärbt.
Das ist total abgefahren, das sieht super aus.
Na, dankeschön. Das freut mich, ja.
Das sieht wirklich super aus.
Meine Lieblingsfarbe ist, habe ich mir heute überlegt, kleiner Gag, grün. Und zwar grün, wegen des Grunewalds.
Ja.
Wir haben im Grunewald ein Kampfmittelbeseitigungslager der Polizei, was auch ja durchaus Sinn macht, dass wir ein Kampfmittelbeseitigungslager haben, mitten in einem Wald, der ja erfahrungsgemäß schnell brennt. Und man kann ihn, das ist das Gemeine an der Sache, 1000 Meter aus 1000 Meter Entfernung, dichter darf man nicht dran, aber eben auch von oben. Das heißt, wir können keine Flugzeuge und Löschhubschrauber schicken, weil wenn die aus 1000 Meter Höhe abwerfen, kommt da unten nur noch Nieselstaub an.
Ja.
Und das war so. Und ich habe dann gedacht, in Gedanken an den Grunewald ist meine Lieblingsfarbe grün. Aber das ist doch auch eigentlich wieder typisch. Wie kann man denn das jetzt wieder machen? Abgesehen davon, dass ja ich das eigenartig finde, dass dauernd irgendwelche Moose, Torfe, Moore, Wälder immer mit Munition im Sommer vor sich hinkokelt in diesem Land.
Ja, also ich glaube, im Osten ist das erklärbar, weil da war tatsächlich Militär-Testgelände. Und wenn du, ich habe ja gerade hier, auch mein Buchtipp der Woche ist ja das Lehrbuch Waffensachkunde. Ich mache ja gerade den Waffenschein und sowas alles und kümmere mich da um solche Themen. Und da habe ich dann auch gelernt, dass viel von dem, was man verschießt, auch mal nicht in die Luft geht. Und es bleibt halt einfach da liegen. Und das hat natürlich die Volksarmee schon da immer liegen lassen, weil für die war das abgesperrtes Gebiet und die haben da einfach rumgeballert. Dann hat der ein oder andere auch mal eine Patrone verloren und sowas alles. Das passiert ja. So, bei der Bundeswehr sind ja damals selbst zu RAF-Zeiten, glaube ich, 5 Tonnen Munition verschwunden. Dann der ein oder andere Waffenunsachkundige schmeißt dann auch mal wahrscheinlich seine Patronen einfach in den Müll und so. Also das ist, ich glaube, das ist einfach so. Das mit dem Grunewald lässt sich, glaube ich, erklären dadurch. Ich habe in Berlin gewohnt zu der Zeit, als es noch die Mauer gab. Und zwar im amerikanischen Sektor in Zehlendorf. Und der Grunewald ist im Prinzip auch in Zehlendorf. Also wir waren immer am Grunewaldsee zum Beispiel baden. Schön, da konnte man schon damals nackt baden. Und meine Eltern waren da ganz fetischmäßig immer unterwegs. Und das war sozusagen auch ein Gelände, das die einfach genutzt haben, um auch zu trainieren. Nachts zum Beispiel Militärtraining zu machen. Und ich glaube, da hat irgendein schlauer Hund irgendwann hinterher oder während dieser Umgestaltung Berlins oder als das alles da war mit der Grenzöffnung, hat wohl gesagt, ach komm, da ist ja eh schon ein bisschen Militärgelände, da packen wir mal die Sachen hin. Ich weiß nicht, werden da auch die Drogen verbrannt eigentlich? Ist das auch da?
Ja, die werden ja nicht verbrannt, weil die brauchen die ja nicht. Du meinst die illegalen Drogen,
ja,
die so gefunden werden oder so.
Ja, die werden ja auch irgendwo verbrannt. Macht man das nicht da auch gerne, wo die Munition ist? Ich weiß es gar nicht.
Das weiß ich nicht, aber man hat ja den Eindruck, dass die Drogen eher im Bundestag verbrannt werden. Es gab übrigens vor Jahren mal, ich stelle mir mal vor, die sitzen alle im Bundestag und so ein großes Feuer, bevor so eine Sitzung kommt, wie so in so einem Wigwam. Es gab mal eine Untersuchung, da ist jemand mit einem Lappen durch den Bundestag gelaufen.
Ja, weiß ich.
Treppengeländer und...
Genau.
Klodeckel abgeputzt und hat überall Koks gefunden. Und das kann nicht alles Volker Beck gewesen sein. Nee, also beträchtlich viel davon, ja.
Ja. Weißt du eigentlich, hast du gesehen das Bild von Herrn Scholz? Herr Scholz, von dem gab es ein wunderschönes Bild. Und zwar stand er vor dieser Turbine. Kennst du das Bild?
Ja, ich hab nur dieses Video gesehen, wie er die Turbine streichelt.
Aber weißt du, weißt du, was das Irre ist? Ich habe das Bild mal, oder das musst du mal machen, ich habe es mal großgezogen. Weißt du, was das ist?
Nein.
Das ist ein Vaporisateur. Das ist ein riesiger, gigantischer Vaporisateur. Da tust du auf der rechten Seite, wenn du es dir anguckst, kannst du es genau erkennen, auf der rechten Seite tust du diese ganzen Tonnen von Marihuana rein, die im Land illegal gefunden wurden. Dann geht das Ding durch die Turbine rein in den Bundestag. Und das ist nämlich das genau das, was du sagst. Das ist das Ding. Die sind nicht mehr auf Koks, von wegen hier arbeiten, Rabotter und so, sondern die haben sich diese riesige Turbine geholt. Die liefern die auch nicht an die Russen aus, weil die soll kein Gas verbreiten oder von A nach B schaffen. Nein, die soll das verbrannte Marihuana endlich rein in den Bundestag, damit die ganze Scheiße aushalten und damit sie noch weitere verrückte Ideen kommen. Das ist ein Vaporisateur, ich schwör's dir. Oder eine riesen Shisha. Das kann natürlich auch eine Giga-Shisha sein. Aber guck's dir genau an, du wirst sehen, ich glaube das Märchen nicht, dass das eine Gasturbine ist.
Nein, ich glaube es auch nicht. Interessant waren übrigens auch da wieder, ich bin ja viel bei Twitter unterwegs, die Kommentare bei Twitter. Männer, die auf Turbinen starren, demnächst in dem Kino, baut ein Museum um diese Turbine und nehmt Eintritt. Diese Meldung hat Komikerformat. Oder
ja.
Wenn die Turbine mit der Deutschen Bahn transportiert wird, kann das noch dauern. Oder jetzt wissen wir, warum die Turbine noch immer in Deutschland ist. Scholz war im Allgäu im Urlaub und erst nach seiner Rückkehr fand sich ein Termin, in welchem er mit dem Siemens Energy Chef bei einer Fotosession verkünden kann, dass die berühmte Turbine erst einmal auf Deutschland-Tournee geht, damit alle Abschied nehmen können.
Ja, und toll finde ich übrigens auch, Herr Scholz war ja im Urlaub, wie du eben gesagt hast. Da hat er doch tatsächlich ein Bild von sich gemacht in Lederhose. War das eine Montage oder hatte er wirklich die Lederhose an? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall sah man Herrn Scholz in einer Lederhose und jetzt kommt's. In einer kurzen Lederhose darf man gar nicht an die Turbine ran. Und da er ja dann richtig Urlaub gemacht hat und immer diese kurze Lederhose anhatte, haben sie ihn auch schon deswegen gar nicht rangelassen, selbst wenn er in der Nähe der Turbine schon war. Also ich glaube, dass das, deswegen, ich glaube die ganze Turbinengeschichte gar nicht. Ich glaube, die Turbine ist eine Riesenschisha oder ein Vaporisateur oder ein Bon.
Ich glaube, das würde auch passen. Claudia Roth ist bestimmt schon selig, wenn die dann zugekifft wird.
Damit. Nee, weißt du was, da kann ich aus der, das stimmt nicht, da muss ich dich leider korrigieren. Damals bei Tonsteine Scherben, als Claudia Roth fast die Band zerstört hätte und die einzelnen Charaktere fast zerstört hätte und behauptet hätte, sie wäre Managerin dieser Band und sowas alles, da gab es genau einen, der keine Drogen vertragen hat und das war Claudia Roth, denn Claudia Roth hat alle Menschen dann belästigt, wenn sie Marihuana konsumiert hat.
Ach,
damals gab es kein Marihuana, damals gab es den roten Libanesen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der ist Nein. In einem Stoffsack, wird der geliefert mit einem Stempel drauf, Qualitätsstempel und einen, wo er herkommt und so. Das sind jeweils 250 Gramm schöner roter Pollen aus Afghanistan oder Libyen, aus der Gegend. Und das wurde gerne bei Tonsteine Scherben konsumiert. Und der es überhaupt nicht bekommen ist, ist Claudia Roth. Die konnte das nicht ab und die hat dann andere Menschen belästigt, bis sie ihr am Ende nichts mehr gegeben haben und sie rausgeschmissen haben.
Das erinnert mich an alte Zeiten, wenn ich früher auf Koks war, wann lief ich auch gerne mal nackt durch fremde Wohnzimmer. Aber das hat bei mir bestimmt besser ausgesehen als bei Claudia Roth. Ich habe die Leute auch immer belästigt.
Soll ich dir was erzählen zu dem Thema? Da wundert es ja. Wir haben ja Übergänge, als hätten wir es geschrieben. Ich hatte ja letztes Mal schon gestanden, dass wir relativ bekleidungsfrei auch gerne Urlaub machen. Also da, wo wir sind, kann man einfach auf der Terrasse auch nackt liegen und man kann auch nackt ins Meer gehen. Und heute Morgen bin ich aufgestanden. Wir sind ja gestern Nacht erst um, auch eine schöne Geschichte übrigens, was wir gestern gemacht haben. Wir sind ja gestern Nacht erst um so 1:30 oder so zu Hause gewesen, dann ins Bett. Und ich war noch voll auf Sugar-Free Red Bull. Konnte kaum schlafen, aber bin dann trotzdem heute Morgen so gegen 7 aufgewacht. Ja, und dann war ja noch im Urlaubsmodus hatte so ein T-Shirt an, so ein Schlaf-T-Shirt. Und dann bin ich mit diesem Schlaf-T-Shirt erstmal in den Garten gegangen, habe geguckt, wie es da meinen Tomaten geht und dem Rasen und so. Und als mich die Nachbarin dann froh begrüßt hat, ist mir aufgefallen, dass ich gar nichts anhab sonst, außer das T-Shirt. Schön.
Das ist aber schön.
Ja, sie hat, also man muss jetzt sagen, er ist nicht so groß, dass er unter dem T-Shirt rausguckt. Das ist leider so.
Das ist aber schön. Aber da fällt mir ein, ich habe vorhin gelesen, tatsächlich wirklich schöne Übergänge. Ich habe vorhin nämlich gelesen von einer befreundeten Transi-Kollegin von mir, die so Travestie macht und so. Die tritt im Heidepark auf. Da gibt es nämlich so eine Art CSD. Und da kochen jetzt die Gemüter hoch. Weil viele Schwule möchten da nicht hingehen, weil der Heidepark gesagt hat, die Schwulen oder die LGBTIQ-Enthusiasten, was weiß ich, diese Regenbogentrolle, die da hinkommen, die mögen bitte auf Fetische wie Lack, Leder verzichten, bitte keine Geschlechtsteile, also Phallus auf Köpfen und Hüten tragen und auch bitte nicht als Hunde. Und jetzt fühlen sich da viele ausgegrenzt.
Also man muss jetzt sagen, wenn man sich im Heidepark Soltau ein bisschen auskennt, und ich kenne mich da ein bisschen aus, also diese eine oder andere Achterbahn sollte man tatsächlich nicht nackt fahren, weil einem dann die Soße aus der eigenen Nudel ins Gesicht tropft, wenn du rückwärts oder umgekehrt unterwegs bist. Deswegen auch aus Hygienegründen für dich selber, außer wenn du gerade in einer Phase der Eigenurintherapie bist, aber solltest du das einfach bleiben lassen. Man soll angezogen Achterbahn fahren.
Stell dir mal vor, der fällt so ein mit Heißkleber fixierter Gummidödel vom Hut und klemmt sich zwischen die Achterbahnen. Das wäre ja auch echt nicht schön. Das wäre dann auch ein Zeichen, was man dann setzen will, aber keiner weiß wofür.
Aber kann man nicht, also es ist schon schwierig, ne? Diese ganze LGBTQ irgendwas Geschichte und die ganzen Sexualformen und Geschlechter, die es gibt und so. Kann man das nicht einfach wie die Religion oder auch so alles das einfach zu Hause in Ruhe machen? Habe ich immer gesagt, Religion ist wie so ein Penis. Ne? Das ist schön, dass man ihn hat und kann man viel Spaß mit haben und so, aber ist doch schön, wenn man es zu Hause macht. Da muss man doch jetzt nicht jedem anderen dran teilhaben lassen. Das kommt ja auch schräg rüber.
Ja, vor allen Dingen finde ich ja, dass die heterosexuellen Swingerclub-Liebhaber zu kurz kommen, weil die könnten ja dann auch da. Und ich habe mal einmal einen ganzen Swingerclub im Publikum gehabt. Das möchtest du nicht sehen, wie die dann kommen. Das ist nicht schön.
Da steht doch immer ein dicker, sehr behaarter Mann an so einem großen Fass, wo er irgendein fieses Getränk oder alternativ eine ungarisches Gulasch zubereitet, was dann mit Hack und Brötchen gereicht wird. Ich weiß, ich habe mich immer gefragt, fressen die das Zeug erst oder vögeln die erst? Wie ist da die Reihenfolge im Swingerclub? Kannst du mir da weiterhelfen?
Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Obwohl ich schon mal da war. Großes Geheimnis lüfte ich jetzt. Ich bin tatsächlich mal, ich musste da selber drin auftreten. Deshalb sind die dann auch zu mir gekommen. Das Interessante war, dass ich diesen Auftritt ja irgendwie anlegen musste. Das heißt, wo fange ich an mit dem Niveau? Wie weit kann ich runtergehen? Das kannst du aber nicht machen, wenn alle Leute nackt vor dir sitzen. Also habe ich damals meine damalige Freundin, die liebe Stefanie, so lange ist das her, da war ich noch mit Stefanie zusammen, das ist also 30 Jahre her, die habe ich auf den Parkplatz geschickt und habe gesagt, guck dir die Automodelle an. Ja. Da waren sehr viele Mercedes-BMW-Modelle drunter und da dachte ich, naja, mit Handwerkerniveau solltest du jetzt nicht anfangen. Und bin dann aufgetreten und wir sind tatsächlich, man sagt ja da, auf die Matte. Ich bin dann auch auf die Matte gegangen mit meiner Freundin und hatte irgendwann, während ich mit meiner Freundin schlief, eine Hand auf dem Hintern und meine Freundin hat damals dann lautlos gelacht und ich habe sie dann später gefragt, warum hast denn du gelacht? Ja, weil du hattest deine langen eingeknüpften Extensions und dir hat ein Typ auf dem Hintern gefasst und dann hat die Frau von dem gesagt, das ist der Kerl, du Idiot. Ich habe das aber nicht mitgekriegt.
Ja, aber
wollte gerade anwenden.
Aber waren das nicht noch herrliche Zeiten, als es einfache, also diese kleinen, einfachen Verwechslungen schon ein großer Lacher waren? Das geht heute gar nicht mehr. Heute fässt du irgendeinen Arsch an und du weißt gar nicht mehr, was das ist. Ob das ein Baum ist, ein Liebhaber von, ich weiß nicht, was ich zum Beispiel habe jetzt überlegt, ich muss bald so einen Vortrag halten. Und ich glaube, ich fange den an mit den Worten, dass ich mich jetzt erstmal outen möchte. Ich bin eigentlich eine Ananas. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber tatsächlich ist es so, dass die Ananas ja ein Symbol ist für etwas Edles, Feines. Und wenn die Ananas mit Rosen gespickt ist, ne, dann ist das sogar eine Mischung zwischen einer königlichen Frucht, die mit Glück beseelt ist. Und ich fühle mich wie eine königliche Frucht, die mit Glück beseelt ist und die auch probiert, andere Menschen glücklich zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich auch ein bisschen eine Ananas mit Rosen im Arsch.
Ja, sehr schön. Sehr schön, jetzt brauchen wir nur noch eine eigene Farbe und drauf auf den Regenbogen und
so.
Mit einer, also Ananas kannst du auch auf dem im Heidepark niemandem gefährlich werden.
Die kann man ja mit sich rumtragen zur Not. Ich habe sie, ich hab, tatsächlich habe ich das eine oder andere Kleidungsstück, wo eine Ananas dann drauf ist mit den Rosen drin, weil es da einen Modedesigner gibt, der das fertigt.
Also ich rate mal, Harald Glöckler ist es nicht.
Nein, der ist es nicht und der hat damit wirklich nichts zu tun und er hat auch nicht den intellektuellen Horizont dazu, obwohl ich ihn kenne. Ich war ja mal bei ihm zu Hause und er ist wirklich ein ganz reizender Mensch und er tat mir sehr leid mit seinem Mann damals. Er hat ein total abgefahrenes Haus da auf dem Land. Ein wirklich, also wie ein kleines Schloss mit unglaublich vielen Putten und Gold und Engeln und ganz schweren und tollen Parfums und es hat mir sehr imponiert und er hat mir auch sein Buch geschenkt und dieses Buch ist tatsächlich auch ein schönes Buch, muss man sagen. Und er ist eigentlich ein total feiner Kerl, aber er ist, also er ist, wie soll man sagen, er ist ein Typ, der Sachen macht und weil er der Typ ist, verkauft er diese Sachen. Der Designer, den ich meine, ist ja eher ein Designer, der eher im Hintergrund aber wirklich großartige Ideen hat und sehr viele Menschen, glaube ich, sehr glücklich macht mit seiner Kunst.
Herr Glöckler, muss ich dir sagen, gibt immer tolle Interviews und wo wir gerade bei, naja, tollen Menschen sind, weil Herr Glöckler ist schon ein toller Mensch und Herr Gucci, ja. Ist das Herr Gucci, ist, hat ja einen Designer. Wie heißt der Designer?
Alessandro Michele ist das und der war früher mal, tatsächlich war er mal so Ausstatter und so, hat Foto, also Fotos oder Modelfotos auch schön gemacht, hat dann angefangen da zu arbeiten im Porzellanbereich, was ja jetzt nicht wirklich das Wichtigste bei der Firma Gucci ist, hat den aber groß gemacht, hat sich dann um Schmuck gekümmert und dann ist ein Chefdesigner verschwunden und da hat die Geschäftsleitung oder das Konsortium, der gehört zu so einem großen Konzern auch, wo auch noch Balenciaga und andere Firmen drin sind, McQueen, Alexander McQueen und solche Firmen und dann haben die gesagt, komm, lass ihn das machen. Und der Typ ist wirklich für mich, also ist ein Mensch, den ich wirklich, wirklich, wirklich für seinen Mut, seine Fleißigkeit, seine Organisation wirklich bewundere. Wirklich ernsthaft. Also man muss sich ja auch committen zu Sachen. Und so wie ich gerne ein gutes Buch von einem Schriftsteller lese, dem ich vertraue, weil ich schon 3 Bücher von ihm gelesen habe, dann nehme ich auch meinen Exzess hin. Sozusagen ist das bei Designern genauso. Ich gebe mein Geld gerne da aus, wo jemand ist, der echt, also den ich gucke das immer hin, denke mal, mein Freund, was machst du da? Und wie kommst du darauf? Die Ananas mit der Rose ist schon sehr abgefahren.
Also ja, sehr schön.
Aber es war jetzt nur tatsächlich nur ein Beispiel. Also es ist, mir geht es auch um solche Sachen wie, wenn jemand Mode macht, dann finde ich es total toll, wenn er sich darum kümmert, mit was für einer Ware das gemacht wird. Oh. Also aus was ist das? Und Baumwolle gibt es ja in 1 Millimeter, 1 Zentimeter, 10 Zentimeter gibt es Fäden, die sind richtig lang und die sind richtig teuer. Und dann gibt es halt Billigzeug. So. Und jeder muss wissen, was er da macht. Und wenn jemand zum Beispiel, ich habe ein T-Shirt, habe ich mir vor dem Urlaub extra geholt, ein pinkes T-Shirt, auf dem vorne eine ganz wilde Figur drauf ist von einem portugiesischen Künstler, eine wirklich wilde Figur, aber auf der Rückseite, tolle Idee, ist ein Zitat von Marilyn Monroe.
Mhm.
Also ne, ganz groß, also über das ganzen Rücken geschrieben, in gelb, auf pink. Einfach ein Zitat von Marilyn Monroe, wo sie sagt, sie analysiert, sie guckt sich die Sachen an, sie probiert da tief einzusteigen, das ist für sie ihre Arbeit. Das ist total, es ist völlig, also wie kommt man auf so eine Idee, wie kombiniert man diese beiden Sachen und dann ist das ein Shirt und ich trage das und denke, ich finde das toll, dass jemand sich solche Gedanken macht.
Also hart arbeitende Menschen, womit wir beim nächsten Thema sind. Denn das ist ja, also Designer, gerade die Designer sind ja Leute, die wirklich sehr hart arbeiten. Im Gegensatz zur ARD-Chefin Schlesinger, die jetzt zurücktreten muss wegen teurer Arbeit oder zurücktreten wird, habe ich heute gelesen, wegen teurer Abendessen, lukrativer Verträge, die sie dazu geschanzt hat und Luxusdienstwagen.
Ja.
Ich finde ja, wenn ich mir den Fernsehgarten angucke oder immer wieder Sonntags und sonstigen Schrott, der im deutschen Fernsehen läuft, sollten die alle Insekten gleich ihre Koffer packen und davonfliegen.
Ja, ich würde Andrea Kiewel mit dem Fernsehgarten kurz ausnehmen davon, weil sie haben ja diese Layla, die DJs, ja gebeten. Also sie haben einfach freundlich gesagt, Mensch, ihr könnt es ja auch pfeifen, ihr müsst da nicht singen. Sie haben es dann gesungen. Das Tollste war, also wirklich, dafür muss ich wirklich sagen, habe ich großen Respekt, dass sie es auch einfach so durchgewunken haben und da keinen Akt draus gemacht haben. Sie haben es da vorgetragen, in dem Text kam die Puffmutter vor, wie sich das gehört, alles war da. Das ganze Publikum hat mitgegrölt. Dann hast du aber diese Kamerafahrt über das Publikum gesehen. Und weißt du, was irre ist? Irre ist, lauter gut aussehende Frauen, haufenweise gut aussehende, gut gelaunte, positive Frauen. im Alter zwischen 20 und 60 oder 70, waren da in diesem Fernsehgarten in Mainz auf dem Berg, ja, bei schönem Wetter saßen sie da und sie haben aus ganzem Herzen mitgesungen. Sie haben einen Riesenspaß gehabt. Und das sage ich dir eins, die Menschen, die dagegen sind, die sich darüber, die über Lieder verbieten und diesen ganzen Scheißdreck diskutieren, das sind alles die hässlichen Funzen, die keinen abbekommen. Da sitzen lauter selbstbewusste Frauen und singen sich die Seele aus dem Leib und haben einen Riesenspaß. Und die, die keinen Spaß haben, weil sie keinen Mann abkriegen, weil sie keine Frau abkriegen, weil sie keinen Partner abkriegen, weil sie keiner leiden kann, weil sie Außenseiter sind, weil sie gehänselt werden, das sind die, die sich über sowas aufregen.
Ja, da sind wir wieder bei den Ungefickten. Also, ich bringe mal auf den Punkt. Da tatsächlich. Ja, ich meine, man fragt sich ja auch, ich bin ja gespannt, heute Abend muss ich hier auftreten. Und mir ist aufgefallen, dass man ja mittlerweile quasi, bevor man jetzt anfängt, immer erst erklären muss, was man macht. Also man muss immer da erklären, warum man ja eigentlich nicht aneckt, wenn man auf einer Bühne ist, oder zumindest anecken muss, wenn man auf einer Bühne ist, weil es eben Satire ist. Der Kollege Nisa ist ein Comedy-Kollege, der kommt aus, ich würde sagen, irgendwas Arabisch-Stämmisches, irgendwas.
Ja.
Und war bislang ein Witzeerzähler, der hat so Witze gemacht, Witze mit Olli. Ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Olli, das ist so ein Schwabe.
Habe ich jetzt nicht auf dem Zettel.
Aber das sind so Witzeerzähler, so eigentlich gibt's Asmussen Generation 2. Und der hat sehr viel Erfolg gehabt und läuft auch super für ihn. Und ich habe sehr zu meinem Entsetzen vor einer Woche in der NZZ, das entsetzt mich noch mehr, einen Artikel gelesen, dass dieser Nisa jetzt ein Antisemit ist und dass er in Deutschland mit seinem Humor super ankommt. Ich habe mir die Nummer dann angeguckt. Also er geht auf die Bühne und erklärt halt eben, warum, wenn man jetzt typische Witze macht, also Stereotype bedient, bei Juden zum Beispiel, er sagt, na ja, wenn ich jetzt einen Taler, ich habe neulich einen Bekannten getroffen und ich habe mich gefragt, oder ich habe neulich jemanden kennengelernt, ich habe mich gefragt, ob der Jude ist. Und er hat mir dann gesagt, er ist Jude, und ich wollte aber sicher gehen, da habe ich ein Geldstück hochgeschmissen und der hat so schnell danach geschnappt, das muss ein Jude gewesen sein. So, und also solche Gags macht er, und damit und er sagt dann, erklärt den Leuten dann, dass sie darüber lachen und dass sie auch darüber lachen können, denn das ist eben Comedy und es ist einfach ein Witz, und damit möchte er die Kanäle, die Meinungskorridor offen halten, und das finde ich auch richtig, für oder die Kunstfreiheit hochhalten, und das finde ich auch richtig und wichtig.
Ja.
Das allerdings wurde von der NZZ völlig falsch verstanden. Die haben gesagt, also quasi, ich war total entsetzt, Comedians dürfen eben solche Witze nicht machen, warum auch immer, das ist antisemitisch. Ich habe es dann erstmal beiseite gelegt, und heute habe ich bei Instagram gelesen, ein Video von ihm gesehen, wo er den Leuten erklärt, na ja, Kurt Tucholsky, Satire darf alles, und ich meine das doch gar nicht so, also der fängt jetzt auch an, weil ihm die Auftritte wegbrechen. Dem brechen die Auftritte weg. Es gibt also Leute, die sagen, nee, bei uns darfst du nicht mehr auftreten, weil du bist ja Antisemit, hat ja auch die NZZ geschrieben. Und ich finde das, das nimmt kein Ende. Also das steigert sich immer mehr.
Aber weißt du, auch da, also ich habe mitgemacht. Ne? Ich meine, ich bin groß geworden in einer Zeit, wo man immer noch geguckt hat, wer war eigentlich früher, also von den Leuten, die heute an der Macht sind, Firmenchefs, Politiker, irgendwelche Leute in Behörden und so, da hat man also über Jahrzehnte nachgeguckt, wer war damals in der Partei, in der NSDAP, wer hat damals diesen Staat unterstützt, und kriegen wir die noch dran dafür? So, das wurde aufgearbeitet, Stück für Stück, und das war sehr, sehr, sehr unangenehm und schmerzhaft für den einen und anderen, aber es musste ja zumindest aufgearbeitet werden. Und wenn dann jemand sagt, okay, der Druck war so groß und ich musste und so, bitteschön, dann warst du schwach, dann so. Das Gleiche muss jetzt auch passieren, weil es ist im Moment gerade, es wird also, ne, früher hat man, also mal so, die Leute, die jetzt antreten, kommen ja aus einer Zeit, wo man probiert hat oder wo manchmal sich über einen Schwulen lustig gemacht wurde oder über eine Lesbe lustig gemacht wurden oder über einen Farbigen lustig gemacht wurden oder so. So, heute ist es so, heute macht sich keiner lustig über die anderen, ja, die nicht Vogue, Regenbogen fahren, Spritzen, bla, alles das sind. Oder jemand, der mal eine Frage stellt zum Thema Russland oder so. Das sind ja alles, die werden sofort gecancelt und ausgegrenzt. Und wer sowas macht, hat für mich kein Recht, in einer Demokratie zu leben. Das ist kein Demokrat. Der hat, der hat keine Gemeinsamkeit mit dem, was Deutschland eigentlich ist, was wir hier eigentlich sind. Und wenn er ein anderes Land will oder ein anderes Leben, dann muss man sich entscheiden, muss man gucken, wie viele Menschen in Deutschland wollen ein anderes Land. Ich kann dir sagen, was ich in nächster Zeit machen werde. Ich habe mit, ich bin ja in so der einen oder anderen Gemeinschaft. Und da sind Leute, sage ich jetzt mal, viele aus der oberen Mittelschicht und aus der unteren Oberschicht. So, also die haben schon Geld oder sind selbstständig und so. Die haben eins gemeinsam. Sie wollen alle weg. Und ich glaube, wir müssen zusehen, dass wir ihnen schnell das Kapital wegnehmen, dass wir uns schnell hier verpissen, dass wir neue Möglichkeiten finden, wo wir leben können. Und zwar zu Hunderttausenden. Und das meine ich schon ernst. Also du musst denen die Grundlage entziehen. Die sollen hier mit ihren Lastenfahrrad-Leuten, sollen sie im Mittelalter rumfahren und sollen machen, was sie wollen, sollen sich gegenseitig am Arm nehmen und am laufenden Band sagen, wie toll sie alle finden und wie offen sie sind. Der ganze Rest der Welt marschiert weiter und wir geben ihnen nicht die Kohle dazu. Weil im Moment ist es noch so, dass wir ihnen die Kohle geben dafür, dass sie den Scheißdreck machen können. Und das, glaube ich, muss aufhören. Und das Erstaunliche ist, ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt hier, dass in einer Umfrage, die wir vor Weihnachten gemacht haben, eben diese Klientel, von der ich eben gesprochen habe, ne, dass von denen über 70% einfach nur weg wollen. Die trauen dem Laden nicht mehr. Die haben Angst um ihre Kohle, um ihren Besitz, um ihre Karriere, um ihren Ruf, um alles. Die wollen das nicht mehr. Und das sind die Menschen übrigens, an denen, ich will jetzt nicht, also das ist jetzt tatsächlich eine grobe Schätzung, aber ich würde sagen, dass an denen 20% der deutschen Arbeitsplätze hängen. Vielleicht 30.
Ja.
Macht doch euren Scheißdreck alleine. Dann macht das doch alles. Macht doch alles, was ihr wollt. Entweder geht ihr woanders hin oder wir gehen woanders
ja,
hin.
Ja, ich denke das auch. Ich denke, also ich spiele auch oft mit dem Gedanken. Also ich habe meine Familie ja hier und so, aber sonst, ich hätte auch. Es ist auch so, dass ich einfach keine Lust mehr habe, weil es einfach so nervig ist, was mit dem Nizar, das hat mich jetzt wirklich geschockt. Zumal, da man sich ja auch fragt, also bei mir. Diese ganze Cancelei, die ich erlebt habe, ich bin halt grenzwertig, dass das nicht jedem gefällt. Das konnte ich ansatzweise vielleicht noch nachvollziehen, dass es Leute gibt, die eben nicht genau wissen, dass das, was ich da tue, dass man das auch darf. Aber wenn jetzt schon Witzeleuten wie Nizar oder so der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann finde ich das echt schon bedenklich.
Also ich glaube fast, also wenn ich mir jetzt so das, was also unseren gemeinsamen Weg sozusagen angucke, ne? Ich glaube, dein Leben war ja so, dass du im Prinzip aus der Abteilung Vollgas unterwegs warst, dass alle dich darin unterstützt haben, also gerade hier die Kollegen vom Schmidt-Theater und so, ne, ja, okay, mach doch mal und noch mal Mitternacht und gib Gas und hol mal Pimmelfiguren und alles, was dazugehört und immer nur Feuer, 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 mach weiter. Und irgendwann aus dem Nichts raus und natürlich auch, also es hat ja davor keiner gesagt, okay, du musst mal hier aufpassen oder da aufpassen oder du musst das weniger machen oder das mehr. Und es war ja auch so, dass zu der Zeit, glaube ich, schwer auch, also es hat ja keiner gesprochen, sondern es ist ja einfach Vollgas und Unterstützung und plötzlich sind sie alle weg. Und ja. Ich glaube, dass das einen Künstler sehr reif macht. Und ich glaube, dass es zwei Varianten gibt. Entweder wirst du dann eben auch ein Witzeerzähler und machst das, was, keine Ahnung, Markus Krebs macht. Ist auch total lustig, kann man machen. Ja, finde ich total lustig. Wir haben gestern auf der Autofahrt haben wir wieder Markus Krebs gehört. Ich habe mich scheckig gelacht. Sogar über Witze, die ich schon kannte von ihm. Aber du hast es eben nicht gemacht, sondern du ziehst weiter dein Ding durch. Und ganz ehrlich, ich glaube, das ist sozusagen die Berufsehre, die es noch gibt. Ja. Ich kenne so viele, in Anführungsstrichen, Comedians, und da nehme ich jetzt so jemand wie Mario Barth zum Beispiel, der macht sein Ding. Und das finde ich total in Ordnung. Also absolut, und da gibt es ja viele Leute, die sich auch darüber stoßen und so. Mir egal. Jeder soll sein Ding machen. Aber dieses sich dann drehen und nach einer politischen Meinung, und ich mache kein, ganz ehrlich, wer heute keine Witze macht, über die Situation mit Corona, wer darüber keine Witze macht als Comedian,
ja.
Kein Comedian, der hat seinen Beruf verfehlt.
Das siehst du ja, dass eben alle darum drumherum schiffen. Das machen ja fast alle. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Kollegen gibt, die darüber Witze machen. Und wenn ich ehrlich bin, verstehe ich auch nicht, wie man momentan eben das alles darüber nicht reden kann. Also
ganz ehrlich, der Lauterbach ist doch wahnsinnig.
Ja, der ist da tatsächlich also, anscheinend wirklich
verrückt. Sie haben sich über Birne Kohl lustig gemacht, sie haben sich über Strauß lustig gemacht, sie haben sich lustig gemacht über, keine Ahnung, Turnschuhpolitiker und sonst was. Und jetzt darf man das plötzlich nicht mehr über einen offensichtlich Wahnsinnigen, der im Vollrausch irgendwo unterwegs ist und alles ignoriert, was um ihn rum passiert. Und darüber darfst du dich nicht mal lustig machen. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube auch, dass die Kunst, hat das ja schon mal gesagt, ne, meine, der Künstler an sich hat ja auch so eine Art, wie soll man sagen, Unantastbarkeit so als Hofnarr sozusagen, ne? Weil ein Künstler spiegelt ja auch mal die Freiheit eines Landes wieder. Und in der Menge, wie Künstler erstens wegen Corona gecancelt wurden, also einfach wegen der Umstände, dass sie gar nicht auftreten konnten, dann dieses, dass man den Menschen verbietet, sich zu treffen und sie auf Social Media packt, um sie dann über Bots in Social Media zu beeinflussen, eine Richtung zu drängen, das alles ist höchst undemokratisch, ist gegen jede Kunst, ist gegen jedes Zusammenleben, gegen jede Kultur, gegen alles das, wofür mein Leben immer gestanden hat. Und wenn ihr Künstler in Anführungsstrichen nicht die Fahne hochhaltet und weitermacht, ja, dann wird dieses Land, dann wird das eine, also schlimmer als die DDR.
Ja, aber ich glaube, der geneigte Zuhörer wird das nicht gerne hören, aber ich glaube, dass es ja eigentlich schon so ist, wir sind auf dieses Thema gekommen durch die Schlesinger, dass es eben Leute gibt, ich meine, wenn ich eine Sendeanstalt habe, in der ja wirklich, wie wir alle wissen, zensiert wird, bis zum geht nicht mehr, ich weiß das, es wird im Fernsehen zensiert, du musst die Texte vorher einschicken, wenn du 3 Witze über Muslime machst, kommst du da nicht durch, dann nehmen die dich nicht. Und es sei denn, sie kommen um dich nicht herum, so wie Dieter Nuhr. Ich habe jetzt gehört, Dieter Nuhr soll ins Privatfernsehen abgeschoben werden. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Aber das ist der Einzige, auf den können sie nicht verzichten, weil dann ist es zu offensichtlich. Ansonsten haben sie nur diese ganzen weichgedrehten Leute. Und ich finde, es hat wirklich schon so ein Geschmäckle. Und damit
weißt du, was du machen musst eigentlich? Ne? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie du es machst. Das ist ja sozusagen in deinem Programm. Aber eigentlich ist es, was man heute machen muss. Dadurch, dass die Menschen so gepolt sind, also Fehler zu finden und andere anzuschwärzen für irgendwas, ja, und Menschen niederzureiten und mitzumachen an einem gemeinsamen Fällen von Menschen, das ist ja ein ganz großer Spaß. Deswegen auch wieder dieses Ich habe mitgemacht, wir haben mitgemacht, ganz wichtiges Ding. Ich glaube, dass man tatsächlich wahrscheinlich heute mal sagen muss, meine Damen und Herren, schönen guten Abend, heute ist hier die gute Laune zu Hause, ja. Und übrigens, der hier steht, ist nicht der, den Sie morgen am Pool treffen. Das ist hier eine Kunstfigur und die
ganz
darf
genau
alles. Das ist wie so eine Handpuppe. So eine Handpuppe darf alles sagen. Die darf sagen, Fotze, Fotze, Fotze. Das darf die einfach. Das darf die. Das ist eine Handpuppe.
Das ist ja das, was ich versuche. Ich versuche ja auch.
Aber allein, dass du sagen musst, also du musst es denen heute schon sagen, weil dann trauen sich das nicht mehr. Also dann, beziehungsweise da ist dieser Reflex mal ein bisschen verzögert, dass man gleich jemand irgendwie anschwärzt. Und ich weiß, wie das ist. Also bei AIDA zum Beispiel, ne? Da, wir haben ja schon mal geredet über die Meldemuschis und so. Also, der liebevolle Ausdruck für welche, die wirklich drauf warten. Man muss halt den Leuten einfach vorher sagen, pass auf, das ist ein Programm, das ist so und so und das und das. Und wenn dir sowas nicht gefällt, dann ist es gar nicht für dich gemacht. Du guckst dir an die Show, die nachher kommt. Du guckst dir an im Brauhaus, haben wir keine Ahnung, Brauhausgesang, DJ und sowas alles. Das geht ja um Diversität. Das geht darum, dass es für jeden etwas gibt bei uns. So, und da gehört die eine Farbe genauso dazu wie die andere. Und jeder hat gefälligst Respekt zu haben vor den Vorlieben von anderen Menschen. So bin ich aufgewachsen.
Mein Motto ist ja immer ein bisschen den Zweifel nutzen, den Zweifel und den Fehler feiern. Also das sind ja immer so Sachen, die ich feiere. Und natürlich muss man aber eben im Gegensatz zur Politik, oder ich bin gespannt, was Frau Schlesinger vom Fernsehen, von der ARD, ob die ihre Fehler zugibt, dann wird es auch wirklich wieder nur halbherzig sein. Also ich kann Fehler auch eingestehen, aber erstmal ich mache gerne auch Fehler auf der Bühne, weil ich das so spannend finde in dieser glatt gebügelten Zeit. Und damit sind wir beim Buch. Bei meinem Buchtipp. Mein Buchtipp ist nämlich eine Frau, die heißt Julia C., die hat ein Buch geschrieben über Menschen. Hast du dieses Buch gelesen?
Nein, das habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, wer sie ist und ich habe von dem Buch gehört. Und das muss ein ganz tolles Buch sein und ich habe es bei mir auf dem Zettel.
Ja, das ist ein total interessantes Buch, weil sie auf ein Dorf zieht, aus Berlin, von einem, naja, ich würde mal vorsichtig sagen, ideologisch verseuchten Ehegatten, der also sich in Umweltliebe und Weltretten so ein bisschen verrennt und diese ganze linke Toleranzblase, da verrennt er sich ein bisschen und fängt mit jedem an zu diskutieren. Und deshalb trennen die sich dann. Die zieht dann aufs Land und da ist dann halt ein Nazi. Und sie versucht den eben Sie beschreibt den irgendwie von einer anderen Seite. Ich will ja jetzt nicht den Schluss verraten. Also sie beschreibt den von aus anderer Sicht. Sie versucht diesem Nazi geschichtlich nahe zu kommen irgendwie. Und wenn du dir die Kommentare bei Amazon anguckst, ich habe mal geguckt, da gibt es natürlich wieder Leute, die sagen, das Buch ist toll und das Buch ist schön und das ist auch eine super Schriftstellerin, die fantastisch mit Sprache umgehen kann. Aber es gibt dann eben auch die, die ihr das zum Strick drehen, dass sie überhaupt versucht, einen Nazi, was auch immer, zu verstehen. Also wie kann es dazu kommen, dass jemand so ist? Oder und ich glaube, es handelt sich hierbei um einen echten Nazi, also um so einen Ossi-Nazi, wie diese.
Aber da bist du, ne? Und jetzt finde ich total spannend. Und ich würde gerne mich mit so einem mal hinsetzen, mit dem, was wir, von dem jetzt du gerade sprichst auch und von dem auch die Leute sprechen, die dagegen was haben. Ich glaube, es gibt den nicht. Ich glaube nämlich, dass du eine Richtung einschlägst und dich verhältst, wie die Welt dich auch prägt und lässt. Und wie dein Umfeld auch ist und so. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel damit ist. Und der Umgang mit Nazis, wie es die Ärzte gemacht haben, damals in dem Song, ne? Eigentlich ist es ein Schrei nach Liebe und sowas alles. Also das ist ja für mich auch eine andere Art Umgang des Ganzen. Und es gab früher tatsächlich, also diese wirklich stumpfen, marschierenden Glatzköpfe und so. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir ja alle inzwischen Nazis sind und das ja, also wenn jemand zu mir Nazi sagt, ist fast ein Kompliment, ist, glaube ich, das Ganze total aufgeweicht. Und was mir wirklich Sorgen macht ist, und deswegen bin ich sehr gespannt auf das Buch und ein super Buchtipp übrigens, ich würde gerne wissen, ob es nicht so ist wie zum Beispiel bei Kinderpornos und sowas alles, auch bei den Nazis, dadurch, dass das so, ja, Alltag wird. Dass dieses Wort so ein Alltagswort wird, dass inzwischen jeder Nazi ist, dass überall Kinderschänder sind, dass das ganz normal ist, dass irgendwelche Syrer Leute niederstechen oder so. Dadurch wird das gesellschaftsfähig irgendwie und es wird normaler, in Anführungsstrichen, auch wenn es immer noch scheiße ist. Und ich finde ganz schlimm, dass gerade dieses rechte Gedankengut, gerade das, was Deutschland mal fürchterlich ins Elend geritten hat, dass das inzwischen, dass ich glaube, dass sicher die 3/4 der Deutschen inzwischen schon Nazi-Vorwürfe vor der Tür hatten. Ja. Als ich jung war, hätte jemand zu mir gesagt, du bist Nazi, hätte ich ihm sowas von eine gezimmert, das kannst du dir aber vorstellen.
Ja, natürlich. Also ich war.
Aber das ist heute vorbei.
Heftigst in Nürnberg gegen dort tatsächlich Nazis. Da gab es wirklich Leute, die diesen Nazi-Kult, und zwar wirklich wie im Dritten Reich,
so, genau,
haben die den gefeiert. Und die waren, das waren Schwule auch noch. Und da habe ich extremst gegen gebombt und mich dagegen gestemmt. Das waren eben noch diese Ur-Nazis. Und heute ist ja jeder, ja, was weiß ich, jeder, der Zigeunersoße bestellt, ist Zigeunerwurst bestellt, Nazi. Wie ist dein Buchtipp?
Ja, dann das ist das Tolle. Ich habe mir überlegt, ich habe heute keinen Buchtipp, denn mein Buchtipp wäre, ich habe mich ganz viel beschäftigt, ich bereite mich gerade vor, weil ja alle reden ja über Amerika und Waffen und wie das ist und ich kenne mich damit gar nicht aus und ich habe gedacht, wenn man älter wird, muss man sich auch mal um Sachen kümmern, mit denen man sich gar nicht auskennt und da ich nicht bei der Bundeswehr war und so, finde ich das ein spannendes Thema und ich habe jemanden gefunden, der jahrzehntelang bei der Bundeswehr war, in ganz oberer Position und der in den ganzen Kriegsherden selber war und im Einsatz war und der weiß zum Beispiel auch, wie sich Politiker vor Ort verhalten haben und diesen Menschen habe ich kennengelernt und der hat eine Ausbildungsberechtigung und bei dem mache ich jetzt einen Waffenschein und lässt mir das alles vernünftig erklären, wie das funktioniert und wenn eines Tages der böse Mensch vor mir steht mit der Waffe rumfuchtelt, dann weiß ich, was ich zu tun habe. So, das ist der Hintergrund, deswegen habe ich jetzt im Moment gerade Lehrbuch Waffensachkunde, das ist aber nicht, glaube ich, für die Menge nicht interessant. Ich habe alternativ was anderes mitgebracht, und zwar, ich habe Lebensmitteltipps mitgebracht, damit wir was in der Hand haben, ja, dass der Lauterbach, der Wahnsinnige, damit nicht durchkommt. Und zwar, mein erster Lebensmitteltipp ist Frau Ingwers Bio-Ingwersaft mit Honig, Vanille, Limette in Mild. So sieht das Produkt aus. Hier, ich kann es dir mal in die Kamera halten. Das werden Hörer, ja, das kann man in Hamburg kaufen bei Frau Ingwer. Muss man nur einfach googeln. Und das ist ein wirklich schmackhafter Ingwersaft. Ich nehme den seit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, jeden Tag ein bisschen was davon und besonders eben im Winter. Da kann man es auch heiß machen übrigens, wenn man möchte. Und das ist wirklich der Gesundheit sehr, sehr, sehr zuträglich. Produkt 1. Produkt 2, in Frankreich, wir waren ja gerade in Frankreich, gibt es etwas, das kennen auch die Leute, die in Spanien sind, das heißt Orangina.
Ja, das kenne ich auch, lecker.
Sehr lecker. In Frankreich, und das gibt es vielleicht auch da, wo du gerade bist, gibt es Orangina Light.
Ach, guck mal.
Ja, das gibt es nirgendwo und das schmeckt so lecker. Und ich finde, man muss auch mal einen Lebensmitteltipp parat haben. Ich fordere übrigens, hiermit fordere ich die Lebensmittelhändler in Deutschland auf, Orangina Light zum fairen Preis zu beschaffen. In Frankreich kostet die Flasche, ich glaube, 1,89 oder so. Das sind immer 1,5 Liter sind hier drin. Lass mich kurz gucken, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, 1,5 Liter in der schönen großen Pfandflasche Edition Limitée. Mit einem kleinen Glücksspiel noch im Moment gerade in Frankreich. Aber das wäre sehr schön, wenn es das in deutschen Supermärkten auch geben würde.
Die Franzosen sind uns eine ganze Zeit, sind uns eben voraus.
Die soll ich dir was sagen? Was glaubst du denn wohl, was so eine Kilowattstunde in Frankreich kostet?
Weiß ich nicht.
Weniger als ein Drittel als in Deutschland.
Ach, guck mal.
Unter 10 Cent.
Wahnsinn.
Ja, und die Atomkraftwerke da funktionieren sehr gut. Und ich bin sehr froh, dass ich da eine zur Not eine Unterkunft habe. Wenn hier alles abgeschaltet wird, dann habe ich eben da meinen Strom günstig und alles das. Auch das Benzin ist übrigens, also da gibt es immer diese Benzinpreisvergleiche. Hier ist es gerade gefallen, aber als wir hingefahren sind, war es in Frankreich nochmal 30 Cent billiger als hier. Und in Belgien übrigens auch, komischerweise.
Also ich bin tatsächlich wirklich besorgt, was den Winter betrifft, weil du siehst jetzt hier schon den einen oder anderen Bericht. Und wenn man mal nachrechnet, wie die Energiekosten hochgehen sollen, weiß ich nicht, wie das werden wird.
Pass auf, soll ich dir was sagen? Ich fordere hier, deswegen habe ich es vorhin ja schon gesagt, wir müssen die friedlich aus ihren Ämtern rauskriegen, weil die sind wahnsinnig. Eine Bundesregierung, die vom Volk gewählt ist, hat die Aufgabe, das Volk zu beschützen und alles zu tun, damit es dem Volk gut geht. Und dieses America First, was sie so sehr hassen, das gilt für Deutschland First auch, weil sie haben sich als erstes verdammt nochmal um uns zu kümmern. Und wer, also wenn ich mich um dich kümmere, ja, und dann hast du meinetwegen Durchfall. Dann kann ich doch nicht immer nur sagen, ja, Durchfall, also da kann man auch Krebs von kriegen, da kann man auch von sterben, da kann auch das passieren und pass auf, benutzt man nicht die Toilette, sondern kack mal lieber in den Wald, damit die Toilette nicht mehr so dreckig wird. Diese ganze Art von Tipps helfen dir nichts und ich muss ja etwas tun gegen deinen Durchfall, um dich zu schützen davor, dass du Durchfall hast. Und das gilt für alles andere auch, ja. Was tun sie denn nun, um zu verhindern, dass das passiert? Nix. Sie tun nichts. Sie machen irrsinnige Sachen, irrsinnige Inszenierungen. Sie tun so, als hätten sie die Macht der Welt in der Hand, was sie gar nicht haben. Deutschland ist ein Furz auf der Weltkarte. Und jetzt auch noch, was Wirtschaft betrifft, Innovation betrifft, gerade wenn es um die Gebiete geht, wo wir mal Marktführer sozusagen oder Weltmarktführer waren, Automobile, Chemie, Medikamente, Erfindungen, sonst irgendwas, alles weg. Das gibt's alles eh nicht mehr. Und sie machen jetzt nur eins. Sie bereiten uns auf einen harten Winter vor. Der eine erzählt uns, dass wir Masken tragen, dass wir eingesperrt werden und wieder zu Hause sind und dass wir hier zu Hause unseren Strom selber bezahlen müssen, der sehr teuer ist und nicht mehr in die Firma gehen sollen, damit die Firma das Geld spart, diese Vollpfosten. Und dass wir das sozusagen alles tragen. Dann wird schon darauf hingewiesen, dass unser ganzes Geld auch weg ist. Dann wird darauf hingewiesen, dass wenn unsere Schulden für Energie so hoch werden, dass wir nicht bezahlen sollen, dass das nicht schlimm ist, dann dürfen wir Schulden machen, dürfen sie hinterher abbezahlen. Sie sind nur dabei, uns vorzubereiten, was alles schief geht. Ich habe nicht einen einzigen Satz gehört von einem Politiker, der sich hinstellt und sagt, pass auf, ich kümmere mich um euch, ich bin für euch da, ihr habt mich gewählt, ihr könnt mir vertrauen, ich tue was. Und am schlimmsten, am allerschlimmsten ist die FDP. Von denen bin ich so dermaßen enttäuscht. Das war für mich noch die Hoffnung, dass da noch Menschen sind, die sich also zumindest in vernünftiger Art und Weise mit gesundem Menschenverstand um uns kümmern und die frei von Ideologie sind und die frei sind von dieser ganzen Mischpoke, die da regiert. Das ist aber nicht der Fall, sondern die mischen munter mit. Alle kassieren sie ihre Kohle ab, alle machen sie weiter und keiner kümmert sich ums Volk. Und das finde ich ganz, ganz, ganz schlimm und ganz verwerflich. Und um einen guten Gedanken zu haben, zum Ende sozusagen, ich glaube, dass das furchtbar in die Hose geht. Und ich glaube, dass Deutschland nicht revoltefähig ist. Aber ich glaube sehr wohl, dass es in Deutschland ganz viele Menschen gibt, die einfach sagen werden, weißt du was, packt mich an die Füße. Sie tun ihr Geld weg. Und dann können Sie sehen, dass sie hier, können sie mit ihren Lastenfahrrädern um die Wette fahren, können alles Mögliche machen, können sich umarmen, Vogue, bla, können sich alle in Tücher hüllen und sonst irgendwas machen, alles gleichschalten. Jeder kriegt Abitur, jeder wird Taxifahrer, jeder macht das Gleiche den ganzen Tag. Am besten suchen wir auch die alten Klamotten von Mao, die liegen sich ja noch irgendwo rum, dann können wir uns diese blauen Sachen anziehen und dann ist Thema durch. Das ist nicht mein Leben. Mein Leben ist Spaß. Ach ja, übrigens, ich habe noch einen Tipp am Ende. Lasst euch bloß nicht verführen, jetzt zu sparen. Das Schlimmste, was man machen kann, ist jetzt zu sparen, um am Ende seine Strom- und Gasrechnung zu bezahlen. Haut die Kohle raus, genießt euer Leben, macht in Gottes Namen alles das, was euch glücklich macht, weil nur dann, wenn ihr das plötzlich nicht mehr habt, dann wird die Wut in euch so groß, dass ihr euch dagegen auflehnt. Und das muss passieren. Man muss sich dagegen auflehnen.
Es schwimmt ein bisschen dieser Geist mit, dass man denkt, na, hoffentlich gehen auch mal ein paar Leute auf die Straße. Trotzdem ist das aber kein schöner Schluss. Ich hätte noch was. Wir sind nämlich vielleicht nicht mehr lange alleine. 1977, weißt du, was da war? 1977 sind erstmal ganz fantastische Menschen gestorben, wo man sich fragt, gibt's die heute eigentlich noch? Elvis Presley ist gestorben, Sepp Herberger ist gestorben, Maria Callas ist gestorben 1977, Ludwig Erhard ist gestorben und Werner von Braun, naja, der war ja nicht so beliebt, aber war zumindest ein guter Forscher. Voyager 1 ist 1977 gestartet.
Ja.
Und ist jetzt 23,4 Milliarden Kilometer weg, hat an Bord das Geräusch eines Kusses und Marschmusik und Begrüßungen in tausenden von Sprachen, also allen Sprachen, wird übrigens gesteuert von einem uralten Computer. 1977 ist der Apple II Computer erschienen. Das war der erste Computer, den man mit nach Hause nehmen konnte. Das war Apple II. Dieser Voyager, diese Sonde, funkt jetzt eigenartige Signale. Das heißt, der schickt nur noch Kauderwelsch und alle fragen sich, warum. Und ich vermute, und das, vielleicht ist das ein schöner Schluss, ich vermute ja, wir kriegen bald Besuch und die zeigen uns dann, wie es geht.
Weißt du, was die machen? Mack, mack. Und dann löschen sie uns alle aus. Das ist kein schönes Ende von diesem Podcast.
Mit diesem Film können wir den nächsten Podcast beginnen.
Mack, mack.
Mack, mack. Ja, du, mein Lieber, denn an die Ohren steif. Drücken die Daumen für heute Abend. Ich sage mal tschüss.
Viel Spaß.
Ciao. Ciao.